Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext geht weiter, Offenbarung Kapitel 3. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes. So spricht er, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in der Hand hält. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Was ich bei dir an Taten vorgefunden habe, kann in den Augen meines Gottes nicht bestehen. Erinnere dich daran, wie du die Botschaft anfangs gehört und aufgenommen hast. Richte dich nach ihr und lebe wieder wie damals. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht damit rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer Ohren hat, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht er, der heilig ist und Treue hält. Er, der den Schlüssel Davids hat. Er, wo er öffnet, niemand zuschließen kann. Und wo er zuschließt, niemand öffnen kann. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Hör zu, ich werde Menschen zu dir schicken, die zur Synagoge des Satans gehören. Sie behaupten, Juden zu sein, das heißt, zum Volk Gottes zu gehören. Das stimmt aber nicht. Sie lügen. Ich werde dafür sorgen, dass sie sich vor dir niederwerfen und anerkennen, dass ich dich erwählt habe und liebe. Du hast mein Wort beherzigt, mit dem ich dich zum Durchhalten aufrief. Darum werde ich dich in der Zeit der Versuchung bewahren, die demnächst über die ganze Erde kommen und alle Menschen auf die Probe stellen wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz streitig mache. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen, und er wird seinen Platz für immer behalten. Auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird. Ich werde auch meinen eigenen Namen auf sie schreiben. Wer Ohren hat, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht er, der die Treue in Person ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du bist weder warm noch kalt. Wärst du doch das eine oder das andere. Weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und bestens versorgt, mir fehlt nichts. Dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du dich befindest. Du bist arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Kaufe bei mir weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe bei mir auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Gebt Acht. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer Ohren hat, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Predigtthema lautet: Die christlichen Gemeinden auf den Prüfstand ihres Herrn. Diese sieben Sendschreiben sind ursprünglich an sieben Gemeinden im damaligen Kleinasien geschrieben worden. Das ist die heutige westliche Türkei. Und jedes einzelne dieser Sendschreiben spricht gezielt in die Situation derjenigen Gemeinde hinein, an die es sich richtet. Also das Sendschreiben an Thyatira greift konkret Dinge heraus, die für die Gemeinde in Thyatira relevant waren. Aber darüber hinaus richten sich die Sendschreiben an alle Gemeinden. Also jedes einzelne Sendschreiben richtet sich an alle sieben. Und darüber hinaus wendet sich jedes einzelne Sendschreiben an alle Gemeinden damals und heute. Auch alle sieben Sendschreiben zusammengenommen wenden sich an alle Gemeinden damals und heute. Zwei Beobachtungen machen dies deutlich. Die Zahl sieben weist symbolisch auf etwas Vollkommenes Ganzes hin. Die sieben Gemeinden von damals stehen stellvertretend für alle christlichen Ortsgemeinden zu jeder Zeit. Und die zweite Beobachtung: Alle Sendschreiben sollen, also am Schluss jedes Briefes steht, jedes Sendschreibens: Wer Ohren hat, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Plural. Jedes einzelne Sendschreiben ist vom Geist Gottes und jeder, der es hört, damals und heute, soll seine Ohren auftun und darauf achten, was sie sagen. Und in Kapitel 2, Vers 23 rechnet Jesus damit, dass die Sendschreiben eine Wirkung auf alle Gemeinden damals wie heute haben. Da sagt er: Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was ihr für sein Tun verdient habt. Mit anderen Worten, die sieben Sendschreiben helfen uns, unsere Gemeinde hier vor Ort zu beurteilen. Mit einem prophetischen Blick, den Jesus uns durch sein Wort gibt. Und ich habe mich entschlossen, alle sieben Sendschreiben auf einmal zu nehmen. Da kann mir keiner nachsagen, ich hätte ein bestimmtes Sendschreiben ausgewählt, in der Meinung, es würde genau hier auf unsere Gemeinde passen. Also alle sieben. Wir bekommen dadurch einen guten Überblick. Einen Überblick worüber? Einen Überblick darüber, was Jesus bei der Beurteilung von Gemeinden für relevant hält. Ich glaube, dass wenn wir das, was in den sieben Sendschreiben steht, lernen, was Jesus für wichtig hält bei der Beurteilung von Gemeinden. Und wir erfahren, wie Jesus auf die Zustände in den Gemeinden reagiert. Das heißt, in den 7 Sendschreiben öffnet Jesus uns unser Herz. Er sagt, wie er über bestimmte Dinge denkt und fühlt. Und wir sollen uns seinen Standpunkt zu eigen machen. Auf die Gefahren zu vereinfachen, kann man für die 7 Gemeinden Noten verteilen. Ich mache das mal als Überblick. Noten von 1 bis 6. Dann machen wir mal so ein bisschen den Gang vor Augen. Ephesus, erste Gemeinde, Note 5. Smyrna, zweite Gemeinde, Note 2. Also 1 und 6 verteile ich nicht. Pergamon, 3 bis 4. Thyatira, 3 bis 4. Sardes, 4 bis 5. Philadelphia, 2. Und jetzt eben doch eine 6, Laodicea. 2 Gemeinden werden nur gelobt und ermutigt. Smyrna und Philadelphia, die 2. und die 6. 2 Gemeinden werden nur oder vor allem getadelt und wachgerufen. Ephesus und Laodicea, die 1. und die 7. Gemeinde. Bei den 3 Gemeinden in der Mitte, da gibt es jeweils eine Mehrheit und eine Minderheit. In Pergamon und Thyatira, da gibt es eine Mehrheit, die von Jesus gelobt wird. Aber es gibt in diesen Gemeinden eine Minderheit, die von der Gemeinde geduldet wird. Und diese Minderheit ist dem Götzendienst verfallen. Und das nimmt Jesus zum Anlass, die ganze Gemeinde zu tadeln. Die 5. Gemeinde Sardes, die hat eine Mehrheit, die von Jesus getadelt wird. Und eine Minderheit, die von diesem Tadel ausgenommen wird, weil sie Treue gehalten hat. Also, ganz unterschiedliche Konstellationen in den Gemeinden. Und wenn wir jetzt einen Querschnitt durch die 7 Gemeinden machen, werden wir etwas finden, was auf uns als Gemeinde zutrifft. Wenn etwas nicht zutrifft, heißt es, dann können wir uns das auch zu eigen machen. Wir werden möglicherweise vor Dingen gewarnt, die gar nicht so auf unsere Gemeinde zutreffen, aber es wird uns dann gesagt, wir sollen uns davor hüten. Möglicherweise stellen wir aber fest, Dinge, für die Jesus die Gemeinden lobt, finden wir auch nicht bei uns. Dann wissen wir, das sind Dinge, denen wir in Zukunft nachstreben sollten. Das Erste, was wir aus den Sendschreiben lernen, betrifft Jesus selbst. Jesus ist der einzige, Punkt 1, von dessen Urteil die Gemeinden abhängig sind. Von jemandem, der eine christliche Gemeinde und dann alle christlichen Gemeinden beurteilen soll, muss man mehrere Dinge voraussetzen. Überhaupt, wenn Jesus die Gemeinden beurteilt, müssen die Gemeinden ihm etwas wert sein. Überhaupt, er setzt sich mit ihnen auseinander. Er ist also nicht gleichgültig, sondern er liebt seine Gemeinden. Er steht in einer engen Beziehung zu ihnen. Sie gehören ihm und sind ihm daher verantwortlich. Daran ist Jesus keinen Zweifel. Überhaupt kein Zweifel. Ihr seid mir alleine verantwortlich. Damit Jesus die Gemeinden in rechter Weise beurteilen kann, muss er wissen, was in den einzelnen Gemeinden geschieht. Und er muss dies auch richtig bewerten können. Jesus muss damit rechnen, dass die Gemeinden sein Wort mehr oder weniger schätzen. Er muss damit rechnen können, dass sein Wort zumindest von einigen in jener Gemeinde nicht in den Wind geschlagen wird. Und derjenige, der die Gemeinden prüft, er muss Autorität haben. Das heißt, wenn er eine Warnung ausspricht, muss es alle Leute aufschrecken. All das kann nur von Jesus Christus gesagt werden. Davon, wie er eine Gemeinde beurteilt, hängen ihre Identität und ihre Zukunft ab. Es ist also nicht entscheidend, wie wir uns selbst einschätzen oder wie andere uns einschätzen oder wie wir andere einschätzen, sondern entscheidend ist, dass wir uns und andere so sehen, wie Jesus sie sieht. In allen 7 Sendschreiben stellt sich Jesus als derjenige vor, der Bescheid weiß, was dort geschieht. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Das heißt, Jesus kennt alle Taten der Gemeindeglieder, die offensichtlichen und die verborgenen. Er kennt auch die inneren Motive, die den Taten zugrunde liegen. Das wird in der Vorstellung von Jesus am Anfang eines jeden Sendschreibens deutlich. Da werden verschiedene Eigenschaften genannt, die Jesus hat. Der Gemeinde in Thyatira stellt sich Jesus als derjenige vor, dessen Augen wie Feuerflammen lodern. Das heißt, das ist ein Blick, wenn man ihn auf sich spürt, möchte man am liebsten in der Erde versinken. Das ist ein Blick, der alles durchleuchtet, die innersten Bereiche unseres Lebens und unserer Persönlichkeit. Hier wird auch nebenbei gesagt, kurz und eindrücklich auf das göttliche Allwissen von Jesus Christus hingewiesen. Er sagt einfach, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Das braucht ihm keiner erzählen. Er weiß es aus unmittelbarer Anschauung. Und dass er sich wirklich in den Gemeinden auskennt, zeigt sich dadurch, dass er konkrete Situationen, sogar Einzelheiten in den Gemeinden benennt. In den Selbstvorstellungen zu Beginn jedes Briefes stellt uns Jesus weitere Eigenschaften seiner göttlichen Autorität vor Augen. Jesus hat göttliche Autorität und Macht. Es wird gesagt, dass er die 7 Sterne, die die Gemeinden symbolisieren, in der Hand hält. Jede Gemeinde hält er in der Hand. Es wird weiter gesagt, dass er der Erste und der Letzte ist. Das heißt, er steht am Anfang und am Ende der Geschichte und alles, was in der Geschichte passiert, kontrolliert er. Es wird von Jesus gesagt, dass wenn er etwas für oder gegen eine Gemeinde beschließt, es niemand rückgängig machen kann. Das wird dargestellt im Bild des Schlüssels, der Schlüsselgewalt. Wenn Jesus etwas aufschließt, kann niemand wieder zuschließen. Wenn Jesus zuschließt, kann niemand wieder öffnen. Außer er selbst. Es wird weiter gesagt, dass aus seinem Mund ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert hervorkommt. Das heißt, Jesus trennt unbestechlich zwischen Gut und Böse. Wenn eine Gemeinde zum Beispiel an einem guten Ruf steht, bei anderen Gemeinden oder vor der Welt, ist Jesus das egal. Er hat seine Kriterien, die er anlegt, nicht die Kriterien der Welt. Und schließlich hat Jesus die Autorität, uns zu beurteilen, weil er dem Vater treu gewesen ist. Das wird an einer Stelle hervorgehoben, dass Jesus die Treue in Person ist. Er hat es gezeigt, als er sich dem Willen des Vaters untergeordnet hat, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Und Gott hat ihn auferweckt zu neuem, unzerstörbarem Leben und zum Herrn der Gemeinde und der Welt eingesetzt. Und darum ist Jesus der Einzige, von dessen Urteil wir als Gemeinde abhängig sind. Wenn das geklärt ist, Jesus ist der Einzige, auf dem es ankommt, bei unserer Beurteilung, dann ist es nun von allergrößter Wichtigkeit, die Kriterien zur Kenntnis zu nehmen, nach denen Jesus Gemeinden beurteilt. Das ist der zweite Predigtpunkt, wonach Jesus Gemeinden bemisst. Und hier sind es vor allem drei Dinge. Als erstes die Liebe. Und zwar ist hier Liebe umfassend zu verstehen als innere Haltung, dass sich jemand an Christus freut und aus dieser Freude an Christus heraus dient er ihm bis hin zur Bereitschaft, für ihn zu sterben. Das ist hier gemeint mit Liebe. Das ist also die senkrechte Dimension, die Liebe der Gemeindeglieder zu Christus. Was auch eine Rolle spielt, es ist die Liebe untereinander, unter den Geschwistern und auf die nichtchristlichen Mitmenschen. Hier ist es vor allem die Gemeinde in Ephesus, die hierfür getadelt wird. Sie hat nach außen eine richtige Lehre. Sie ist orthodox. Das Bekenntnis ist einwandfrei. Sie prüft auch Leute, die in die Gemeinde kommen, prüft sie dahingehend, ob sie die richtige Lehre haben. Aber Jesus hält ihnen vor, dass es eine tote Orthodoxie ist. Das heißt, die Gemeindeglieder sind nicht wirklich von Liebe erfüllt. Liebe zu Christus und Liebe zu Mitmenschen. Das heißt, ein starres Festhalten an richtigen Lehren, die nicht zu einer gelebten Einheit führt und nicht zum mutigen Zeugnis nach außen führt, das verurteilt Jesus. Die Gemeinde, nächste Gemeinde, die Gemeinde in Sardes hält sich für lebendig. In den Augen von Jesus ist sie tot. Und wahrscheinlich auch deshalb, weil es ihr an wirklicher Liebe fehlt, die sich im Bekenntnis zu Jesus Christus äußert. Die Gemeinde in Laodicea, die rühmt sich, dass sie von der Welt anerkannt wird. Sie schließt daraus, dass sie etwas ist. Sie ist materiell reich, aber sie ist nicht in den Taten der Liebe erprobt. Sie ist unbrauchbar für Christus. Sie dient ihm nicht durch ein mutiges Bekenntnis vor der Welt, sondern hat sich der Welt angepasst. Erstaunlich ist, dass Christus um diese Gemeinde wie jemand wirbt, der ausgeschlossen worden ist. Der also von außen an die Tür klopft und um Einlass bittet. Den Gemeinden in Smyrna, in Pergamon, Thyatira und Philadelphia bescheinigt Christus, dass sie sich aus Liebe trotz großer Schwierigkeiten zu ihm bekannt haben. Was ist jetzt der letzte Prüfstein der wahren Liebe zu Christus? Die Sendschreiben nennen besonders einen Handlungsbereich, den Christus bei der Beurteilung von Gemeinden berücksichtigt, und das ist der des Bekenntnisses zu ihm. Das ist zum einen das treue Zeugnis vor der Welt bis hin zur Bereitschaft zu sterben. Hier geht es darum, wie sich die Liebe zu Christus zeigt, wenn Verfolgungen einsetzen. Das Beispiel der Gemeinde in Smyrna, sie wird unterdrückt, weil sie sich zu Jesus bekennt. Jesus kündigt ihr an, dass einige Gemeindeglieder ins Gefängnis kommen werden. Und er ruft ihnen zu, halte mir die Treue, auch wenn es dir auch wenn es dich das Leben kostet. Jesus lobt die Gemeinde in Pergamon, weil sie sich standhaft zu ihm bekannt hat. Sie ließ sich auch da nicht vom Zeugnis abbringen, als einer aus ihren Reihen getötet wurde, weil er sich zu Christus bekannte. Auch den Gemeinden in Thyatira und Philadelphia bescheinigt Jesus Standfestigkeit, und er meint hier Standfestigkeit im Bekenntnis zum Evangelium. Und das ist für Jesus ein wesentliches Kriterium zur Beurteilung von Gemeinden. Ist dort eine Bereitschaft vorhanden, das Bekenntnis zu ihm aufrechtzuerhalten, auch wenn es Leiden beinhaltet, bis hin zum Märtyrertod? Äußerer Druck bringt Gemeinden in die Gefahr, sich aus Angst nicht weiter zu Christus zu bekennen. Daneben gibt es eine andere Gefahr, die Gemeinden vom Bekenntnis zu Jesus abbringen kann. Das ist der Götzendienst. Und daher fordert Jesus von den Gemeinden eine Abkehr vom Götzendienst. Der Götzendienst verführt Gemeinden dazu, dass sie ihr Bekenntnis zu Jesus erlahmen lassen. Götzendienst, das kann eine falsche Kompromissbereitschaft mit der Welt sein. Es kann sein, dass eine Gemeinde den äußeren Druck einfach dämpfen will, der durch das Bekenntnis zu Jesus ausgeübt wird. Dass sie sich sagt, okay, um diesen Druck zu lindern, passen wir uns der Welt an. Damals waren Religion und Wirtschaft auch sehr eng miteinander verwoben. Das heißt, die meisten Geschäftsbeziehungen wurden auf Götzenopferfeiern geknüpft. Das heißt, ein christlicher Geschäftsmann stand sehr stark in der Versuchung, diesen Feiern beizuwohnen, um eben sein Geschäft am Laufen zu lassen. Das Thema Götzendienst taucht in 4 Sendschreiben auf. Auch das macht deutlich, wie wichtig dieses Thema ist für Jesus. Die Gemeinde in Smyrna bestand aus armen Leuten. Wahrscheinlich waren sie deshalb arm, weil sie aufgrund ihrer Treue zu Christus wichtige Geschäftsbeziehungen verloren hatten. Das war es ihnen wert. Den Gemeinden in Pergamon und Thyatira hält Jesus vor, dass sie eine Minderheit in der Gemeinde Götzendienst treiben lassen. Und er macht ihnen deutlich, dass dies Folgen haben wird für die ganze Gemeinde. Er selbst wird sich gegen sie wenden, wenn sie sich nicht gegen diese Minderheit wendet, die Götzendienst treibt. Die Gemeinde in Sardes steht vor der Welt in einem guten Ruf. Bei Christus hat sie einen schlechten. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie sich dem Götzendienst der Stadt angepasst hat. Und gerade deshalb einen guten Ruf hat. Vor allem also nach diesen 3 Kriterien beurteilt Jesus auch unsere Gemeinde. Erstens, ob da Liebe bei uns ist. Liebe zu Christus, die sich in eifrigen Taten äußert. Zweitens, ob da am Bekenntnis zu ihm festgehalten wird, mit der Bereitschaft dafür zu leiden, koste es das eigene Leben. Und das Dritte, ob da eine Bereitschaft da ist, dem Götzendienst eine Absage zu erteilen, auch wenn er, dieser Götzendienst, ein angenehmes Leben in dieser Welt verspricht. Ich finde, das sind ziemlich klare Kriterien, die Jesus uns hier vor Augen führt. Und wenn es darum geht, dass wir uns mit den Augen von Jesus anschauen, dann geht es vor allen Dingen darum, diese drei Kriterien anzuwenden. Ich sage nicht, dass das alle sind. Möglicherweise gibt es noch, wenn man das Neue Testament hinzunimmt, manch andere. Was die sieben Sendschreiben anbetrifft und die Botschaft der Offenbarung, sind das die drei Hauptpunkte. Und ich glaube, im gesamten Neuen Testament haben sie das gleiche Gewicht. Von Jesus also können wir lernen, wie wir uns untereinander helfen können, so zu leben, wie es ihm gefällt. Also darum geht es ja. Jesus hat uns durch seinen Geist diese Sendschreiben hinterlassen, damit wir sie untereinander in rechter Weise anwenden. Und dabei ist es auch hilfreich, dass wir auf die Mittel schauen, die Jesus anwendet, damit seine Kriterien, die er bei der Beurteilung anwendet, auch Wirkung zeigen. Das ist das Dritte, wie Jesus die Gemeinden anspricht. Lob, Ermutigung, Ermahnung, Warnung. Es sind diese vier Arten der Anrede. Wenn man diese Sendschreiben liest, sie sind alle relativ einfach geordnet. Jesus stellt sich vor, wenn es etwas zu loben gibt, fängt Jesus damit an. Er lobt es. Wenn es etwas Schlechtes gibt, tadelt er es. Wenn es gravierend ist, mahnt er die Gemeinde, knüpft daran eine Warnung an. Also die Mahnung lautet, kehr um. Die Warnung lautet, wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden. Und schließt dann jedes Sendschreiben ab mit einer Verheißung. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, dem werde ich dies und das zuteil werden lassen. Also man kann sagen, die Sendschreiben sind wirklich schlicht. Man könnte auch sagen, Jesus selbst ist als Person eine schlichte Person. Jetzt sage ich mal etwas. Man nennt es die sogenannte auch Einfachheit Gottes. Für Gott ist das Gute gut. Für Gott ist das Böse böse. Ganz einfach. Wir sind eher kompliziert, weil wir das nicht so klar sehen können wie Gott. Ja, insofern ist Jesus simpel. Und die Situation einer Gemeinde, wie er sie sieht, klärt sich auf. Das heißt, das, was für uns oft nicht klar ersichtlich ist, klärt sich für uns, wenn wir den Blick von Jesus annehmen. Also, wo Taten der Liebe da sind, erkennt Jesus dies mit Freude an. Weil er heilig ist, weil er seine Freude hat am Guten. Und er ermutigt die Gemeinden dazu, an dem festzuhalten, was in seinen Augen richtig ist. Und dass Jesus eine Freude daran hat, die Gemeinden zu loben, wird auch daran deutlich, Jesus stellt es immer voran. Wo immer es etwas gibt, wofür eine Gemeinde gelobt werden kann, Jesus fängt damit an. Das ist immerhin bei 5 Gemeinden der Fall. Diejenigen in Thyatira, die sich vom Götzendienst ferngehalten haben, ermutigt Jesus mit dem Hinweis, dass er die Leiden, die sie ertragen müssen, nicht schlimmer werden lässt. Also er gesteht ihnen zu, ihr habt schon viel gelitten jetzt für meinen Namen und dabei belasse ich es. Die Situation werde ich nicht weiter verschärfen. Die Gemeinde in Philadelphia tröstet Jesus mit der prophetischen Ansage, dass einige ihrer Feinde aus der Synagoge sich bekehren werden. Sie werden angekrochen kommen zur Gemeinde, werden bekennen, dass sie den wahren Herrn verehren. Er sagt dieser Gemeinde auch, dass er sie bewahren wird vor einer kommenden Prüfung, die über die ganze Welt kommen soll. Er sagt ihnen zu, diese Prüfung wird für die Menschen in der Welt schlimm sein. Sie wird sie im Unglauben verhärten. Sie würde auch euch verhärten im Glauben. Aber das werde ich nicht zulassen. Ich werde euch durchbringen, im Glauben bewahren. Und selbst die Gemeinde in Laodicea wird von Jesus ermutigt, seine harten Worte anzunehmen. Er redet zu ihr so hart, weil er sie liebt und zurechtbringen möchte. Ja, aus Liebe kann Jesus hart reden, wenn sich Gemeinden in einem Zustand befinden, der ihm nicht gefällt. Auch hier sind es 5 Gemeinden, wo Jesus Dinge wahrnimmt, die ihm nicht gefallen. Mangelnde Liebe zu ihm, fehlender Eifer im Bekenntnis und Anpassung an den Götzendienst der Umwelt. Jesus bringt dies offen zur Sprache und mahnt die Gemeinden in jedem Fall unmissverständlich zur Umkehr. Und immer ist die Mahnung mit einer Warnung verbunden. Und die Ermahnung hat für Jesus solches Gewicht, dass sie am Ende jedes Sendschreibens in immer gleicher Form auftaucht. Wer Ohren hat, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, die Warnungen sollen sich alle zu Herzen nehmen. Auch diejenigen, die gerade nicht auf falschem Weg sind, sollen diesen Weg gar nicht erst betreten, wenn sie sehen, wie Jesus mit denjenigen umgeht. Alle sollen eine wesentliche Eigenschaft echten Glaubens bedenken, nämlich, dass er bei Christus ausharrt, gerade in schwierigen Zeiten. Daher wird am Ende jedes Sendschreibens die jeweilige Zusage eingeleitet mit den Worten: Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, der empfängt diesen oder jenen Lohn. Es steht dort, wer überwindet oder wer dem, der siegt. Dies ist hier gemeint. Dem, der siegreich aus dem Glaubenskampf hervorgeht, der empfängt die Zusage, die Jesus macht. Das heißt, dieser kleine Zusatz, dieser kleine Hinweis am Ende jedes Endschreibens macht eine Aussage über das Wesen des Glaubens. Glauben heißt kämpfen. Nicht in eigener Kraft, aber mit allem, was man ist und hat. Damit wir untereinander diese Arten der Anrede in rechter Weise anwenden, braucht es Liebe und Weisheit, also Lob, Ermutigung, Ermahnung, Warnung. Es kann ja sein, in konkreten Fällen kann das sehr schwierig sein. Vielleicht deshalb, weil wir die Situation noch nicht klar beurteilen können. Gut, es ist erstaunlich, wie Jesus die ganze Palette an Möglichkeiten zusammenbringt. Jesus kann ermutigen und nur 1-2 Zeilen später kann er deutlich warnen. Die Gemeinde in Pergamon etwa beschämt Jesus zutiefst mit dem Hinweis, das ist die Gemeinde in Laodicea, er beschämt sie mit dem Hinweis, dass sie für ihn so unbrauchbar und ungenießbar ist, dass er sich vor ihr ekelt und dass er sie ausspucken möchte, wie versalzenes, lauwarmes Wasser. Wenig später aber wirbt Jesus eindringlich um sie. Und wahrscheinlich ist es hier auch das Bild eines Bräutigams, der von seiner Braut ausgeschlossen worden ist. Der Bräutigam klopft an die Tür der Braut, die ihm untreu geworden ist. Er erniedrigt sich. Gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Und damit komme ich zum letzten Punkt in der Predigt. Wenn wir uns als Gemeinde auf den Prüfstand von Jesus stellen, dann sollen wir auch wissen, warum überhaupt Jesus sich in solcher Weise an uns wendet. Ich stelle sich ja die Frage, worum geht es überhaupt? Warum ist es so dringlich? Punkt 4 also, worum es geht, das ewige Leben. Jedes Sendschreiben endet mit einer Zusage an diejenigen, die an dem festhalten, was er für richtig erachtet und die von dem umkehren, was Jesus verurteilt. Die Zusagen kreisen alle in der einen oder anderen Weise um das ewige Leben. Die Zusage, die Jesus in diesem Vers macht, gilt dem, der siegreich im Kampf besteht, im Glaubenskampf. Mit anderen Worten, der bis zum Ende bei Jesus ausharrt. Und dann nennt Jesus einige Dinge. Jesus wird ihn bewahren vor dem zweiten endgültigen Tod, der ewigen Verdammnis. Jesus gibt ihm zu essen vom Baum des Lebens. Er lässt ihn teilhaben an dem, was er am Kreuz für ihn vollbracht hat. Wer sich aus Liebe zu Jesus bekennt, den wird Jesus vor Gott bekennen. Er wird ihn nicht aus dem Buch des Lebens streichen, in dem alle stehen, die zum ewigen Leben bestimmt sind. Wer im Glauben ausharrt, wird für immer einen Platz im Tempel Gottes haben. Gott wird ihn niemals aus der Hand geben, sondern ihn mit seinem Namen versiegeln. Und so bekommt er Teil am ewigen Leben. Das heißt, wenn wir als Gemeinde bei Jesus auf dem Prüfstand stehen, dann geht es nicht um Nebensächlichkeiten. Jesus beurteilt uns nach Kriterien, die mit dem Erlangen des ewigen Lebens zu tun haben. Und wir alle werden aufgefordert, uns mit Hilfe dieser Kriterien für das ewige Leben zu bewahren. Amen.